Und überhaupt mit einer Auflage von über 200 Millionen Exemplaren. Übersetzungen in über 40 Sprachen. In diesem Jahr war sein 100. Todestag. Ich gestehe, ich selber bin ein ganz, ganz großer Karl-May-Fan. Ich habe als Kind fast alle seiner damals über 70 erschienenen Bücher gelesen. Nein, verschlungen. Unter der Bettdecke oft, mit der Taschenlampe, nächtelang die Karl-May-Bücher. Und so aus dem Nähkästchen geplaudert, als Christiane und ich uns etwas näher kennengelernt haben, da war das eine Bedingung. Erst mal ein paar Karl-May-Bücher musste sie lesen, damit da mehr draus wurde. Hat sie auch gemacht. Berühmt waren ja auch die Karl-May-Filme in den 60er Jahren, auch wenn sie nicht im Entferntesten an die Bücher rankommen. Aber diese Geschichten von Abenteuern und Helden und Geheimnissen, von Schätzen und Schurken und von echter Freundschaft, Freundschaft bis zum Tode, faszinierend. Was hat dieser Karl-May alles so hinbekommen in seinen Geschichten? Wie konnte er fesseln? Und an diese Freundschaft, Freundschaft zwischen Winnetou und Old Shatterhand, faszinierend. Winnetou und Old Shatterhand. Eine fantastische Freundschaft. Ich weiß gar nicht, ob ihr Konfis noch Karl May kennt, ob ihr das noch lest. Meine Güte, wenn nicht, dann fangt damit mal an. Aber vielleicht fragt man sich, was haben die hier in einem Gottesdienst zu suchen? Der Schatz im Silbersee. So heißt zwar das erfolgreichste Buch von Karl May, aber was hat der Silbersee mit der silbernen Konfirmation zu tun? Und deswegen hören wir nun zunächst ein paar Sätze aus dem Weltbestseller, der Karl May weit in den Schatten stellt, aus der Bibel. Und bevor ihr Karl May lest, lest lieber die Bibel. Ich lese den Predigttext aus Kolosser 2, die Verse 2 und 3 aus der Hoffnung für alle. Und wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Paulus schreibt: Gott möge euch Mut und Kraft geben und euch in der Liebe Christi zusammenhalten. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Es sind vier Worte, Vier Worte aus diesen Versen des Paulus, die wir eben gehört haben, die ich einmal herausnehmen möchte. Und diese vier Worte sind so Stichworte, die auch gut in jedem Karl-May-Roman vorkommen könnten. Mut, zusammenhalten, Geheimnis, Schätze. Erstens Mut. Gott möge euch Mut und Kraft geben. Diese Romane von Karl May, sie sind ja voller Abenteuer, aber ist nicht das wirkliche Leben Abenteuer genug? Ein Abenteuer, zu dem es wirklich Mut und Kraft braucht. Allerdings ein Unterschied. Bei den Romanen gibt es immer ein Happy End. Zumindest fast immer, wenn man mal den Tod Winnetous in Winnetou 3 ausklammert, bei dem ich als Kind Rotz und Wasser geheult habe. Aber ansonsten geht ja immer alles gut aus. Die Guten gewinnen und die Bösen gehen unter. Vielleicht liest man deswegen so gern solche Romane, weil wir es uns doch so wünschen. Aber im wirklichen Leben machen wir da nicht oft eine ganz andere Erfahrung? Kein Happy End? Die Bösen scheinen am Ende zu gewinnen. Die machen die Karriere, diese Ellenbogentypen, denen alle Menschlichkeit egal ist, die nur nach oben kommen wollen. Und die Guten verlieren. Und sei es den Kampf gegen eine Krankheit. Und wir sehnen uns danach, in diesem Abenteuer des Lebens Helden zu sein, echte Helden, mutige, siegreiche Helden. So oft habe ich als Kind davon geträumt, so mit Winnetou als Held durch die Prärie zu reiten, ein echter Held zu sein. Doch in Wirklichkeit? Ich frage einmal heute Morgen ganz persönlich, bist du ein Held, eine Heldin? Würdest du dich als Held bezeichnen? Vielleicht der eine oder andere schon. Die silbernen Konfirmanden, Ende 30, da ist man doch auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Wie viel hast du schon erreicht in deinem Leben? Erfolge, beruflich einiges auf die Reihe gekriegt, Familie gegründet, entzückende, süße, kleine Nervensägen, die ganz lieben Kindlein. Traumhaus gebaut, Reisen gemacht, alles in Ordnung. Doch manchmal, ja manchmal, so ganz heimlich, nagt der Zweifel, nagen Sorgen. Manchmal bist du so erschöpft, kaputt, ausgelaugt, ausgebrannt. Wie sieht es aus? Was wird die Zukunft bringen? Wie wird es mit der Gesundheit weitergehen? Wie soll ich alles schaffen, Beruf, Familie, Haus, alles unter einen Hut bringen? Und statistisch gesehen ist jetzt Halbzeit. Und wir wissen alle aus der Erfahrung, die zweite Hälfte bei irgendeiner Sache vergeht immer viel, viel schneller als die erste. Und so rast das Leben dahin. Wirst du ein Held bleiben? Aber vielleicht fühlst du dich überhaupt nicht als Held schon jetzt. 25 Jahre seit der Konfirmation, wie viele Träume sind geplatzt, wie viel ist schiefgegangen in dieser Zeit. Wo bin ich vielleicht gescheitert? Paulus wünscht der Gemeinde und auch uns Mut und Kraft. Und er zeigt aber zugleich, wo das herkommt. Gott möge euch Mut und Kraft geben, denn er weiß, keiner von uns ist immer nur Held. Jeder von uns kennt Situationen, wo die eigene Kraft an ihre Grenzen kommt. Keiner ist Old Shatterhand, dem immer alles gelingt, der keine Fehler macht. Wenn wir die Helden der Bibel anschauen, dann merken wir, die sind ganz anders als die von Karl May. Die sind so ehrlich schwach. Ein Mose etwa, der mit Wut und Jähzorn zu kämpfen hat. Wut statt Mut. Und der noch dazu überhaupt nicht gut reden kann. Ein David, der moralisch völlig abstürzt, Ehebruch und ein Mord sogar anschließend. Ein Elia, der ein Burnout erleidet auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. der dann depressiv wird und für einen Augenblick suizidgefährdet scheint. Ein Jeremia, der von Natur aus ein ganz schüchterner Typ ist. Oder ein Petrus, der so oft eine große Klappe hat und oft genug auf selbige fällt. In diesen Helden können wir uns vielleicht auch wiederfinden. Und Gott gebraucht diese Menschen. Er gibt ihnen immer wieder neue Kraft und neuen Mut. Er baut sie immer wieder auf. Und durch Typen wie diese hat das Evangelium die ganze Welt erreicht. Das ist doch ein Wunder. Doch eins haben sie alle gemeinsam. Sie klammern sich an Gott. Denn sie wissen, alleine packen wir das nicht, weder im Leben noch im Glauben. Sie wissen, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Und dann erfahren sie, was Gott auch dem Paulus selber zuspricht, was er selber erlebt hat. Gott sagt zu ihm, es ist die Jahreslosung in diesem Jahr, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gottes Helden dürfen schwach sein, aber er gibt uns, wenn es drauf ankommt, auch Mut und Kraft. Viele in unserer Gemeinde sind noch immer sehr erschüttert von der Krankheit und auch dem Sterben von unserer Gabi Floß. Für mich waren Sie und Ihr lieber Mann in den letzten Wochen auch Helden. Nein, keine strahlenden Siegertypen, sondern oft genug verzweifelt, am Ende mutlos, ratlos und doch am Glauben festgehalten bis zum Ende, das ein Anfang ist in Gottes neuer Welt. Paulus sagt, Gott möge euch Mut und Kraft geben. Mut, das erste Wort. Das zweite, zusammenhalten. Paulus sagt, Gott lasse euch in der Liebe Christi zusammenhalten. Hier drückt Paulus eine ganz tiefe Gemeinschaft aus, ein tiefer Zusammenhalt, eben eine Freundschaft. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe für die Erfolge von Karl May. Denn da gibt es das, wonach wir uns sehnen. Echte Freundschaft, tiefe Freundschaft, Zusammenhalt, gemeinsam durch dick und dünn gehen. Winnetou und Old Shatterhand, eine engere Freundschaft kann es doch kaum geben. Blutsbrüder waren sie. Und solch eine enge Freundschaft, ein enger Zusammenhalt, ich glaube, das gibt es tatsächlich hier und da. Es ist eins der größten Geschenke, das wir erleben können hier auf der Erde. In einer gelingenden Ehe zum Beispiel. Aber auch eine echte, tiefe, gute Männerfreundschaft. Eine Frauenfreundschaft, die ein Leben lang hält, manchmal von Kindertagen an. Aber eine Freundschaft, die so weit geht, dass man sein Leben für den anderen gibt, das ist wohl sehr selten.
Wissen nicht, dass Sie genau in die Gewehre der Banditen rein.
Achtung! Ihr reitet genau in die Gewehre der Banditen!
Eine Freundschaft, wo der eine bereit ist, sein Leben für den anderen zu geben. Paulus bringt zu unserer menschlichen Freundschaft noch die Liebe Christi ins Spiel. Er sagt, Gott möge euch in der Liebe Christi zusammenhalten. Und damit verweist er darauf, dass die engste, tiefste und beste Freundschaft überhaupt uns von Jesus Christus angeboten wird. In dieser Filmszene gibt Winnetou sein Leben für seinen Freund. Im Buch ist es noch ein bisschen anders gewesen. Aber für mich ist das hier ein Gleichnis für das, was Jesus getan hat. Er hat sich geopfert für uns. Er hat sich selber in die Schusslinie des Feindes gestellt, geworfen. In die Schusslinie des Teufels, der uns kaputt machen will. Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen, damit wir nicht getroffen werden, damit wir nicht verloren gehen und für immer von Gott getrennt sein müssen, sondern das ewige Leben bekommen können. Nur eins ist dabei wichtig. Wir müssen diese Freundschaft auch annehmen. Ja, es ist auch eine Art Blutsbruderschaft. Jesus hat sein Blut gegeben, um unser Bruder zu werden. Bist du bereit, ihm zu vertrauen? Sein Freund zu werden? Warum nicht heute damit anfangen? Zusammenhalten. Jesus hält zu uns. Er ist unser Freund. Das dritte Wort aus dem Bibeltext, das heißt Geheimnis. Und da sagt Paulus, dieses Geheimnis ist Christus. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. Geheimnisse und Geheimnisvolles, das gehört zu jeder guten Abenteuergeschichte. Aber es gibt auch dunkle Geheimnisse. Karl May selber hatte solche dunklen Geheimnisse, denn im echten Leben war er alles andere als ein Held. Aus ärmsten Verhältnissen kommt, übrigens in unserer Partnergemeinde Hohenstein-Ernsthal geboren, kam er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er saß mehrere Jahre im Knast wegen Diebstahl und Betrug. Doch dann, als er sich zum erfolgreichen Schriftsteller wandelte, da begann er seinen größten Betrug. Da verschwamm bei ihm die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Es entstand die Old Shatterhand-Legende, mit der er immer wieder beschwor, dass er das, was er geschrieben hat, tatsächlich alles wirklich selber erlebt hat. Das hat er beschworen. Etwa bei jenem Vortrag in München 1897, von dem ich anfangs erzählte. Und auch sonst immer wieder. Der perfekte Hochstapler. Zur Tarnung ließ er sogar die Gewehre seiner Romane nachbauen. Den schweren Bärentöter und die Silberbüchse von Winnetou. Dann ließ er sich damit fotografieren als Old Shatterhand. Er zeigte sogar gefälschte Narben an seinem Körper aus den vielen Kämpfen mit den Indianern oder wo auch immer. Und dann erzählte er, dass er bald zum 22. Mal nach Amerika fahren würde, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Mal da gewesen war. Warum? Er wollte eben selber der Held seiner Träume wirklich sein. Mehr Schein als Sein. Das war sein Geheimnis. Paulus redet von einem anderen Geheimnis, dem Geheimnis Gottes. Und er sagt, was das Geheimnis ist. Dieses Geheimnis ist Christus. Wieso Geheimnis, frage ich mich. Wieso nennt er es Geheimnis? Nun, weil das Wesen und Wirken Jesu sich nicht einfach so erschließt. Das kann man mit dem menschlichen Verstand überhaupt nicht ergründen. Das kann sich auch niemand ausgedacht haben, liebe Freunde. Dass da Gott Mensch wird, als Mensch geboren wird in einem dreckigen Stall. Und dass dieser Gottessohn, dem alle Macht und Herrlichkeit des Universums gegeben ist, dass dieser Gottessohn am Kreuz verreckt wie ein Verbrecher, unschuldig aber, und zwar stellvertretend für uns, damit wir zu Gott kommen können, das übersteigt unser Denken. Große und kluge Köpfe sind davor gescheitert. Immanuel Kant etwa, er sagte, das kann ich nicht glauben. Und umgekehrt, der Kirchenvater Tertullian hat gerade in diesem Geheimnis den Beweis für die Echtheit gesehen. Er sagte, Credo quia absurdum est. Ich glaube, gerade weil es so verrückt ist, so absurd für den menschlichen Verstand. Und deswegen bleibt Glaube immer ein Geschenk. Aber jeder kann glauben, denn Gott möchte jedem dieses Geschenk anbieten. Man braucht es nur annehmen. Gott hält das Geheimnis nicht geheim. Karl May hatte viel vom christlichen Glauben gewusst. Aber die Tiefe dieses Geheimnisses hat er wohl nie ganz gekannt. Dass ich mich Christus ganz anvertrauen kann, dass er alles für mich gemacht hat, dass ich Gott und der Welt doch nichts vorspielen muss, sondern dass Gott mich liebt, wie ich bin. Mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern, meinem Versagen. Gott liebt mich, Gott nimmt mich an. Ihm muss ich nicht den starken Held markieren. Und dass es Vergebung gibt, einen Neuanfang für mein Leben. Und schließlich, nach dem Wort Geheimnis, noch das Letzte. Schätze. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Schätze finden. Meine Güte, das ist doch der Traum von einem jeden Kind. Aber vielleicht auch von uns Erwachsenen. Bist du auch auf der Jagd nach den Schätzen des Lebens, nach Reichtum, Geld und Gut, nach dem Schatz im Silbersee? Ich glaube, viel zu oft jagen wir zu viel und zu sehr dem Materiellen hinterher. Dem, was doch am Ende vergänglich ist, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und am Ende werden wir noch besessen von unserem Besitz. Und das, was wir haben, hat uns fest im Griff. Wie viele Beziehungen sind darüber zerbrochen, dass Menschen das Materielle über das Menschliche gestellt haben. Am Schluss von diesem Film Der Schatz im Silbersee gibt es eine irre starke Szene voller Symbolkraft. Die Schurken haben endlich ihr Gold gefunden. Und was passiert? Sind sie jetzt glücklich und zufrieden am Ziel ihrer Träume? Nein, sie fallen über sich her, voller Gier und Egoismus. Her wie die Tiere, und der Oberschurke erschießt seine Kumpane, bevor er mitsamt dem Gold, ja vom Gold in den Abgrund gerissen wird. Das ist eine starke Botschaft. Am Ende versinkt er im Morast seiner Gier. Hör doch auf, den vergänglichen Schätzen nachzujagen. Suche die bleibenden Schätze, die in Jesus Christus verborgen sind. Weisheit und Erkenntnis gibt es da, sagt Paulus. Nun, das biblische Erkennen, biblische Erkenntnis meint nicht ein intellektuelles Erkennen, sondern ein Erkennen mit dem Herzen. Es meint nicht begreifen, sondern ergreifen. Der größte Schatz ist das ewige Leben. Und vielleicht ist heute die silberne Konfirmation für dich ein Silbersee, wo du diesen Schatz, diesen größten Schatz findest. Amen. Das Leben, ein Abenteuer. auf der Jagd nach Schätzen. Wir haben jemanden unter uns, dessen Leben gleicht einem Wildwestroman. Er hat so viel erlebt. Und ich habe ihn gebeten, Alexander Schott, an dieser Stelle ganz kurz einen Einblick in sein Leben zu geben, wie er diesen größten Schatz gefunden hat. Bitte, Alexander.
Grüß Gott, ich komme aus Bayern, das hört man, aus dem tiefsten Süden und freue mich, heute bei Ihnen zu sein, bei diesem denkwürdigen Tag. Meine Konfirmation, wenn man so sagen möchte, eine Entscheidung zu treffen für Gott, hat ungefähr auch vor 25 Jahren stattgefunden. Allerdings war meine Vorgeschichte nicht so rühmlich. Ich bin abgestürzt in meinem Leben, wollte auch ein Held sein. Ich habe auch Karl May Filme und Bücher verschlungen, aber leider die verkehrte Freundschaft gewählt mit Menschen. Bin in Szenen reingerutscht, kriminell geworden, drogensüchtig, über 10 Jahre lang. Mit 15 habe ich eine steile Drogenkarriere hingelegt. Ich habe gesehen, wie viele Menschen gestorben sind aus meiner Umgebung. Und mit 25 Jahren wäre es mir beinahe selber auch passiert, als dass ein Bekannter aus meiner Szene, den ich über 10 Jahre kannte, mich in meinem Lokal damals überfallen hat, maskiert, bewaffnet mit Beil und mit Messer und mir letztendlich einen Messerstich ins Herz gegeben hat. Und mein Leben wäre vorbei gewesen und ich hätte heute nicht vor Ihnen stehen können. Wenn Gott nicht dramatisch eingegriffen hätte und durch ein Wunder wirklich mein Leben mir wieder geschenkt hat. Ein Messerstich ins Herz überlebt man nicht. Ich werde darüber noch berichten an anderer Stelle. Ab diesem Zeitpunkt, ich war dann im Krankenhaus, bin wieder zu mir gekommen, habe ich gemerkt, ich habe mein Leben ein zweites Mal geschenkt bekommen. Es hätte vorbei sein können. Und glücklicherweise hat mir jemand eine Bibel gebracht ins Krankenhaus. Kein Karl-May-Buch. Und ich habe in der Bibel gelesen und gelesen und ich habe es nicht verstanden. Und nachts habe ich dann einen Freund angerufen und der hat mir dann erzählt, dass Jesus für mich gestorben ist. Es war eine Botschaft, die habe ich so irgendwie noch nie gehört. Und dass er mir meine Schuld, und da wusste ich sehr genau Bescheid. Sehr genau Bescheid. Ich möchte gar nicht so ausfällig werden. Dinge, wo ich verkehrt gemacht habe, wo ich gesehen habe, wie andere drogensüchtig geworden sind, wo ich selber Menschen verachtet habe und hässlich war und gemein war, ja, und so weiter. Und ich wusste genau, was ich alles verkehrt gemacht habe. Und dass ich neu anfangen kann, ein Leben neu anfangen kann. Und dass er mir meine Schuld vergibt. Und ich habe gebetet. Ich denke, es war einer meiner ersten Gebete. Oder überhaupt vielleicht das erste. Dass ich meine Schuld an Gott geben kann und ein neues Leben anfangen kann. Und ab diesem Moment, ich war ein neuer Mensch. Es war am Telefon, ich habe das Telefon aufgelegt und bin in der Nacht wieder aufgewacht. Und ich musste weinen und weinen und weinen. Und auf einmal ist mir erst bewusst gewesen, was ich alles vorher Schlimmes gemacht habe. Aber ab diesem Zeitpunkt auch, ich konnte mein Leben neu ordnen. Ich war 3 Monate im Krankenhaus, ich bin dann rausgekommen, habe festgestellt, dass ich überhaupt alles nur verkehrt gemacht habe. Nur Schwarzarbeiter, keine Steuer, meine geklauten Sachen, ich bin Dieb gewesen, ich bin eingebrochen, habe ich in meinem Laden, ich hatte einen Antiquitätenladen damals angeboten zum Verkauf. Ich war in dem alten Abenteuer meines Lebens gestanden und habe dann dieses Abenteuer neu ordnen können. Ich habe 10 Jahre gebraucht, konnte vielen Menschen Dinge wieder zurückbringen, mein Leben wieder in Ordnung bringen. Ich hatte auf einmal den Mut, den ich vorher, dieses Wort ist ja gefallen, den Mut, Dinge anzupacken, positiv, mein Leben zu ordnen, in den Griff zu kriegen, neue Prioritäten zu setzen. Und das habe ich letztendlich tatsächlich gemacht. Ich habe mein Leben ganz neu eine Priorität gesetzt. Ich dachte, ich will es ausnutzen, dieses zweite Leben, diese zweite Chance, die ich hatte. Will es einsetzen. Für andere Menschen. Ich habe gesehen, wie Menschen kaputt gegangen sind. Und ich wollte das nicht mehr daran teilhaben, sondern ich wollte daran teilhaben, wie Menschen zum Positiven gehen. Ich mache heute Vorträge, ich habe mein Leben aufgelegt, deswegen stehe ich auch vor Ihnen. Diese negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich gehe viel in Jugendgottesdiensten, Vorträge an Schulen, in Erdkunde. Wir haben dann ein Projekt gegründet, wir waren als Familie 6 Jahre in Afrika, ein Projekt mit Straßenkindern, die auf der Straße keine Chance haben. Ja, wir haben ein Ausbildungswerk gegründet, wir machen Schule, Resozialisierung, Ausbildung. Ja, diese Menschen haben eine zweite Chance bekommen, wie ich sie auch habe. Ja. Und erst kürzlich war ich im Jugendgefängnis. Und damit schließe ich auch schon dieses kurze Zeugnis, was bloß ein Einblick ist. Ich war im Jugendgefängnis, ich bin glücklicherweise reingekommen diesmal. Ja. Ich war mir nicht ganz sicher von meiner Lebensgeschichte, ob ich wirklich zugelassen werde. Es war der Test. Ja. Und tatsächlich bin ich zugelassen worden, obwohl ich in gewisser Hinsicht fast aktenkundig war, einmal verhaftet worden bin auch. Und ich konnte dann Jugendlichen, die auch wie ich auf die verkehrte Bahn gekommen sind, ja, Zeugnis geben. Ja. Und so ein 18-Jähriger, 17-Jähriger stand vor mir und dachte, sein Leben ist schon gelaufen. Ein 17-jähriger Mensch dachte, so wie er jetzt begonnen hat, ja, so geht es bis zu seinem Ende, zu seinem Tod. Ja. Und ich konnte ihm dann durch mein Leben erzählen, es gibt eine zweite Möglichkeit. Man kann neu anfangen. Man kann den Mut von Gott bekommen, ja, neu zu beginnen, ja, und neu durchzustarten. Egal, welche Vorgeschichte man gehabt hat, welche Dinge man verkehrt gemacht hat. In diesem Sinne, danke, dass ich Ihnen auch heute Mut zusprechen darf. Das ist mein Anliegen. Ja. Es lohnt sich, ein Leben mit Gott zu beginnen oder weiterzuleben. Danke.
Ganz herzlichen Dank, Alexander Schott.